Yogena chitasya padina vacha malam sharirasya cha vaityakena yopakrutam pravaram muninam patanjalim pranjali ranatusmi om shanti shanti shanti. Shivananda Maharaj Ki Jai. Ja, guten Abend und herzlich willkommen zur Austausch. Seid ihr herzlich eingeladen, auf Fragen zu stellen, aus eurem eigenen Leben vielleicht ein bisschen was einzubringen. Heute wiederhole ich mal ganz schnell die letzten Verse, also im ersten Kapitel, da möchte ich heute gar nicht mehr reingehen. Das erste Kapitel, da geht es um Samadhi. Samadhi-Zustände, verschiedene Bewusstseinszustände, das haben wir die letzten Male besprochen. Und dort beschreibt der Patanjali auch Hindernisse auf dem Weg zu diesen überbewussten Zuständen und empfiehlt natürlich auch immer wieder die Meditation. Und ja, durch Meditation, Konzentration auf jemanden, dessen Geist den Bereich von Gier und Verhaftung transzendiert hat, sagt er in einem Vers, also jemand Weises, sage ich jetzt mal so, ein Lehrer, der schon ein bisschen weiter ist und ein Meister, wie wir den Swami Shivananda haben und Swami Vishnu Devananda und der Sukadev, der ja dieses Buch geschrieben hat, in dem ihr auch noch ein bisschen nachlesen könnt und viele Anregungen findet. Also so auf jemand konzentrieren. Und wenn das alles nichts hilft und schwer ist, dann sagt er noch, oder durch eine Meditationsart, die einem angenehm ist. Das ist immer das Schöne. In der Bhagavad Gita ist das auch oft so. Da erzählt der Krishna was und wenn das nicht hilft, dann tu dieses. Und es gibt immer wieder neue Angebote für viele Menschen, viele verschiedene Angebote. Und dann beschreibt er wieder die höheren Bewusstseinszustände, auf die ich jetzt nicht eingehen werde, sondern ich springe jetzt zum zweiten Kapitel, weil es etwas praktischer wird. Das zweite Kapitel heißt Sadhana-Pada. Sadhana ist die spirituelle Praxis, also hier geht es um die Praxis und Pada, wisst ihr, heißt ja Füße oder Säulen, könnte man auch sagen, so, das sind die Füße, auf denen die Raja-Yoga-Sutras stehen oder unser Leben. Können wir darauf stellen, auf diese Säulen, die er uns dort gibt. So können wir es auch sehen. Und das geht los mit Tapas. Ich habe so Stichpunkte da angeschrieben. Also der erste Vers heißt Tapas Svatyaya Ishvara Pranidhana. Das sind drei Worte. Disziplin, Selbststudium und Hingabe an Gott, sagt der Patanjali, das bilden den Kriya-Yoga. Und Kriya-Yoga, also ich glaube, einige von euch haben eine Yogalehrerausbildung gemacht, ne? Die zweijährige, ist das so, habe ich euch wieder erkannt, ja. Und Kriya-Yoga, wisst ihr, Kriya heißt Handlung und Kriya gibt es ja in verschiedenen Zusammenhängen. Wir haben die Shat-Kriyas, da üben wir da reinigen wir den Körper mit Nase spülen, Magen spülen und so weiter. Dann gibt es andere Kriyas, da übt man Energieübungen, sind das, oder eine Kombination aus Atem und Energieübung, geistiger Konzentration, die kennt ihr auch. Ne? Das kleine Kriya-Yoga habt ihr auch geübt während der Kundalini-Yoga-Tage. Und Kriya heißt aber auch ähnlich wie Karma, heißt es Handlung. Und hier ist der Kriya-Yoga, sind die Praktiken, das sind ja alles Praktiken, Handlungen. Und hier sind die Handlungen dieser Kriya-Yoga, hier wird so gehandelt, nämlich Disziplin und Selbststudium. Tapas heißt ja, Disziplin ist nur ein Wort, habt ihr alles auch in der Ausbildung schon gehabt, aber da steckt auch das Wort drin, Feuer, wird oft auch mit Feuer übersetzt, das finde ich interessant. Und Askese, auch als Askeseübung. Feuer könnte man so sagen, vielleicht ist das, wenn wir uns überwinden, wird ein Feuer entzündet. Kann ja sein, wenn wir in die Handlung kommen, wenn wir uns disziplinieren, Dinge tun, die wir nicht so gerne tun, dann wird ja wirklich Energie freigesetzt. Ne? Das ist vielleicht das Feuer, was da drin steckt. Und ja, Askese, ja, gibt es im Yoga, wisst ihr, alle möglichen Askeseübungen, Bescheidenheit üben auf verschiedenen Ebenen ist Askese, aber auch körperliche Askese in allem eben, ja, vielleicht das Mittelmaß finden, könnte auch Askese sein, zumindest für uns, die im normalen Alltag stehen. Eine Askese für einen Menschen, der jetzt ein Gelübde abgelegt hat und Mönch ist, ist Askese dann wieder was anderes, als für uns Askese bedeuten kann. Und Swami Sivananda hat auf jeden Fall immer hingewiesen, so das Mittelmaß zu wählen. Also Askese bedeutet nichts, nicht das, was manche Menschen darunter verstehen, sich irgendwie zu kasteien oder so. So ist das nicht gemeint. Das hat der Swami Sivananda zwar selber auch probiert in jungen Jahren und vielleicht hat er deswegen auch gerade nachher seinen Schülern erzählt, das ist nicht Askese. Ne? Das habe ich erfahren, das braucht ihr nicht nachzumachen. So ganz einfach ausgedrückt. Also er hat wirklich dann so Dinge getan, dass er sehr lange bestimmte Dinge praktiziert hat, aber er sagt, das ist mit Askese nicht gemeint. Also unter Tapas ist, so habe ich das auch von verschiedenen Lehrern auch gelernt, ist eher selber rauszufinden. Es gibt ja im Yoga so keine Schublade, ne? Das ist Askese für uns alle oder das ist jetzt Tapas für uns alle. Das ist nie was Konkretes, das ist immer individuell, das ist immer persönlich. Und so haben wir selber rauszufinden, was ist für mich Tapas? Und was sind die Herausforderungen für mich? Wird vielleicht dann nachher auch noch deutlicher. Also das ist jedenfalls, Tapas ist etwas zu üben, was mir schwer fällt. Sonst brauche ich ja keine Disziplin. Wenn mir das so ganz locker von der Hand geht und ich am liebsten gar nicht mehr aufhören will damit, dann ist eher das Tapas, das aufzuhören, ne, weil es schwerfällt, weil vielleicht gerade was anderes dran ist. Dann muss ich manchmal auch etwas sein lassen, etwas loslassen, dann ist das Loslassen eher das Tapas. Und das kann auch auf allen Ebenen sein. Ne? Tapas kann physisch sein, das wissen wir schon vom Hatha-Yoga. Ne? Heuschrecke ist so ein, für mich so eine Tapas-Übung. Ne? Oder eine Zeit lang waren es die Stehpositionen, die sehr viel Kraft brauchen, die aber nachher, wenn man sie übt, einem wirklich lieb werden können, wenn man merkt, also wie viel Kraft das auch aufbaut, ne? Wie viel Energie das gibt und wie stark man wird, wenn man das übt. Und so gibt es. Auf der körperlichen Ebene haben wir Tapas und auf der geistigen Ebene haben wir eben auch Tapas. Ja, und dann aber Svadhyaya, Selbststudium. Sva heißt ja, das taucht ja auch immer wieder auf, diese Sanskrit-Silbe. Svarupa, Svadharma habt ihr schon gehört. Ne? Svarupa ist die Sva, die eigene Natur. Svadharma ist die eigene Pflicht. In der Bhagavad Gita wird das beschrieben. Und hier Svadhyaya, das Selbststudium oder das Studium, ja, von das Selbststudium. Und die Lehrer, so von Sukadev habe ich das auch gelernt, dass das hier aber auch gemeint ist, Studium der Schriften. Aber meine persönliche Interpretation ist da die, klar, die, aber diese Schriften, dann nur diese Schriften, die auch wirklich vom Selbst handeln. Aber das ist ja auch gemeint, ne? Und zwar auch vom höheren Selbst, die uns die Natur der Welt beschreiben, die wirklich die tieferen Wahrheiten beschreiben. Aber das ersetzt dann nicht wieder mein persönliches, wo stehe ich gerade, wer bin ich gerade, welche Gedanken habe ich gerade, welche Gefühle sind gerade da, wie fühlt sich mein Körper an, wie fließt der Atem, wer bin ich und so weiter. Das ist ja das, was wir ja, immer wieder üben, also Achtsamkeit, mehr Bewusstheit, auch besonders im Geistigen, ne? Beim Selbststudium, aber eigentlich schließt es alles ein. Körper, Geist, Emotionen, Geist, auch mit Intellekt natürlich und so weiter. Svadhyaya. Und Ishvara Pranidhana, wisst ihr noch, was das heißt? Ja, Hingabe zu Gott. Ishvara ist jetzt nicht der persönliche Gott, sondern heißt einfach nur Gott. Ja, genau, heißt einfach nur Gott. Ganz neutral, ein Begriff für Gott. Und Pranidhana heißt Hingabe. Also Hingabe zu Gott, Ishvara, Pranidhana. Diese drei, Disziplin, also immer wieder üben, üben, üben. Das Wort üben kommt ja auch in den Raja-Yoga-Sutras oft genug vor. Immer wieder, ne? Abhyasa heißt das da. Aber Tapas heißt auch üben, tun, ne? Aktiv sein. Svadhyaya, Selbststudium, aber auch Hingabe zu Gott. Vielleicht besonders dann, wenn es nichts zu tun gibt oder wenn wir alles getan haben. Dann können wir abgeben, sagen, so, lieber Gott, jetzt, ich habe alles getan und trotzdem wissen wir, wir haben nicht alles selber unter Kontrolle. Der Rest ist ein Geschenk und ja, das können wir uns immer wieder, dessen können wir uns immer wieder bewusst werden, uns das bewusst machen. Er verbindet die Kleshas, also er, das Kriya-Yoga, diese drei. Kriya-Yoga vermindert die Kleshas und führt zu Samadhi. Die Kleshas, das ist das, was uns ins Leid hineinführt. Und Kriya-Yoga vermindert also diese Leiden. Und dann zählt er die Leiden ganz direkt auf. Unwissenheit, das ist Avidya. Vidya heißt Wissen, ne? Weisheit. Avidya, Unwissenheit. Asmita heißt Egoismus oder Ichhaftigkeit. Und Identifikation, also das Ego. Egoismus, Ichhaftigkeit, Identifikation. Raga, mögen. Und Dvesha, nicht mögen oder ablehnen, Abneigung. Sukadev schreibt hier noch auch bei Raga, mögen, Wunsch und Gier ist das auch. Und Abhinivesha heißt Furcht. Und in engerem Sinne oder in weiterem Sinne, wie auch immer man das sehen will, heißt, sagen die Yogis, dass hinter jeder Angst, hinter jeder Unsicherheit irgendwie auch die Angst vor dem Tod steht. Und so, ja, die Angst vor dem Tod, das ist Abhinivesha, aber in weiterem Sinn kann das jede Angst sein. Klar, Angst lässt uns leiden, Unsicherheit lässt uns leiden. Und die Angst vor dem Tod lässt manche sehr viel leiden. Und kämpfen. Also ich habe mal in der Altenpflege gearbeitet, deswegen fällt mir das gerade so ein, ne? Dass das ganz, ganz oft richtiger Kampf ist für Menschen, die am Leben hängen und sich nicht damit auseinandergesetzt haben. Zu der Zeit habe ich noch kein Yoga geübt, aber habe Menschen oft und sehr unterschiedlich aus dieser Welt gehen sehen. Ne? Und du hast da ja auch Erfahrung. Fällt mir jetzt gerade ein. Und das kann wirklich hart sein, wenn jemand kämpft und schon irgendwie gar nicht mehr so in dieser Welt ist, aber irgendwie so noch festhält und ja, also von mir aus war das ganz schlimm, auch mit anzusehen, ne, dass da jemand gar nicht loslassen kann und nicht gehen kann.
Das ist manchmal auch für die Angehörigen, wenn die Menschen jung sind, schwer.
Ja, für die Angehörigen natürlich auch. Aber es geht ja auch um uns selbst, ne? Wie wir irgendwann mal, das Thema steckt da schon drin, ja immer wieder im Yoga, ne? Karma und Reinkarnationsgedanke und wir werden sicher anders aus der Welt gehen, wenn wir wissen, dass es nur ein Übergang ist, wenn wir uns damit beschäftigen. als jemand, der das so verleugnet, ne? Und sich auch gar nicht mehr, ne? Das ist ja manchmal so, dass Menschen sich das gar nicht so an sich ranlassen und auch nicht mal überlegen wollen, ob sie jetzt schon mal gucken, wo sie bald hinziehen. Schon auch ältere Menschen, die schon bald irgendwie was verändern müssen aufgrund des Alters und Gebrechen, ne, wird das oft ganz, ganz lange verdrängt. Und einfacher haben wir es sicher, wenn wir uns frühzeitig irgendwie mit unserer Sterblichkeit auseinandersetzen, ne, mindestens mit der körperlichen. Ja, also Avidya, Nichtwissen, Unwissenheit, damit ist ja auch gemeint, Wissen, das Nichtwissen um eine tiefere Wahrheit, um vielleicht die Unendlichkeit, das Wissen um ein höheres Bewusstsein, was halt vorher beschrieben wurde, auch Samadhi und die verschiedenen Zustände. Und wenn wir dann nicht wissen, dann sind wir eher dazu geneigt, uns mit dem so zu identifizieren, was wir so ganz direkt wahrnehmen, ne? Körper und der Geist, die Gedanken, die Emotionen und alles, was wir sinnlich irgendwie erleben können, so, das halten ja viele Menschen für die einzige Realität, ne? Und das ist mit Nichtwissen gemeint, Nichtwissen um diese andere Welt, die ja subtiler ist, die, sagen uns mindestens die Meister, unendlich ist, die nie endet, die uns die Möglichkeit gibt, uns immer wieder weiterzuentwickeln, sogar nach diesem Leben, wenn dieser Körper gestorben ist, wieder neu zu inkarnieren und irgendwann mit dem Göttlichen zu verschmelzen, eins zu werden. Dieses Wissen ist nicht da, Avidya. Asmita ist Egoismus. Ich-Haftigkeit finde ich ein schönes Wort dafür, Ich-Haftigkeit. Ich hafte am Ich oder ich drehe mich nur um mich selbst. Das kann sich ja in den verschiedensten Weisen ausdrücken. Wie kennt ihr das? Frage ich mal so.
Schon auch immer wieder so dazwischenhaut, sag ich mal, ne? Und es mir schwer macht dann, sag ich mal, oder es gaukelt einem so eine bessere Scheinwelt im Außen vor, ja, so irgendwie bleibt da. Und
kannst du es mal konkreter, weißt du irgendwas Konkretes? So.
Zum Beispiel das mit Yoga-Praktiken, ja, also ich weiß ganz genau, es tut mir gut, ich sollte es jeden Tag. Und ich sollte jeden Tag meditieren, das tut mir auch sehr gut, aber ich mache es dann nicht, ne? Weil dann andere Dinge von außen wichtiger sind, ja, Zeitdruck, also der Beruf kommt noch dazu, ne? Was man da alles in Anführungszeichen erfüllen muss, ja, und ja, das da finde ich, oder ja, so ein Beispiel.
Und das Ego, die Ich-Haftigkeit ist dann, das frage ich dich jetzt mal, ist dann das, dass du sagst, so, das ist jetzt noch so wichtig, ich muss das machen, kann ich nicht abgeben, oder
ja,
wenn anderes wichtiger
das
wird?
Das kriegt dann so einen Stellenwert im Außen, diese Pflicht zu erfüllen, diese Verantwortung zu erfüllen, die so aufgetragen ist. Ne? Und dann ist das so viel stärker und muss erst erfüllt werden, bis man sich selber so das nehmen darf, sag ich jetzt mal. Und dann ist es bei mir dann oft so, da bin ich so...
Das ist ja fast paradox, ne?
Ja, natürlich. Dann bin ich abends so platt, sag ich mal, von der Arbeit, dass ich dann erstmal dann abhänge und gar nicht mehr in der Arbeit bin. Und dann auch irgendwie, ja, in der Trägheit, sag ich
Mhm. Dann hält dich ja das Ego davon ab, dich um dich selbst zu kümmern.
Ja.
Also, oder?
Das ist jetzt ein Beispiel. Ne?
Ja, Meditation würde ja wirklich helfen.
Ja,
da ist das Ego ja weg. Also,
ja, das ist paradox.
Meditation, Asanas, Pranayama.
Ja. Das viel, wenn ich das aufzählen, genau.
Ja, aber ich gucke immer noch nach dem Kern. Mhm. Wäre dann, wenn du sagen könntest, das weiß ich ja nicht, ob es real überhaupt möglich ist, kann ja sein, dass wirklich das erst gemacht werden muss und du dann halt irgendwie sehen musst, mit etwas weniger Zeit zu praktizieren. Wenn aber jemand da ist, dem du sagen könntest, okay, das ist nicht so wichtig, dass ich das mache, ich gebe das jetzt ab, ist das möglich?
Wäre auch möglich, klar, da ist vieles möglich.
Ja, genau, dann bist du halt so, dann ist es ein gutes Beispiel. Ne? Wenn ich das tue, ich muss das tun, ja. Ne? Ja. Nur ich kann das, ich muss das unbedingt tun, dann hinderst du dich eigentlich, dich für dieses höhere Selbst, mehr Energie, Prana, mehr Reinheit zu kümmern und stehst dir selbst im Weg mit deinem Ego. Mhm. Ja. Das ist ein gutes Beispiel. Ja. Im Job irgendwie Verantwortung abgeben, etwas abgeben können. Das ist ja, kennen vielleicht andere auch, ne? So als Beispiel. Habt ihr noch andere Beispiele, wie ihr euch selber im Weg steht? Ich-Haftigkeit.
Beispiele gibt es bestimmt genug, aber ich finde, wir sind natürlich auch von der Gesellschaft und von dem Elternhaus ja dahingehend geprägt, dass wir uns um unser Ego kümmern in dieser Welt. Dass wir weiterkommen, dass wir Erfolg haben und das macht einfach schon dieser gesellschaftliche Druck auch.
Ja, das ist auch nicht die Frage. Ne? Wenn wir im Yoga üben, sind wir dann wirklich so klar und sagen, okay, das ist die Gesellschaft und das bin ich. Und ich kann jederzeit neu lernen, es anders zu machen. Weil ansonsten sitze ich in so einer Falle und sage, ich armes, und das ist wieder Ich-Haftigkeit. Ich armes Opfer, genau. Ich armes Opfer der Gesellschaft, ich armes Opfer in meinem Job, ich armes Opfer da und dort, das ist auch Ich-Haftigkeit. Das ist genauso egozentrisch, sage ich jetzt mal so. Oder wenn jemand geringes Selbstwertgefühl hat und sagt, ich kann das nicht und da muss der und der kommen. Das ist auch Ich-Haftigkeit. Also Egoismus und Ich-Zentriertheit in dem Sinne ist nicht nur so, hier komme ich und ich kann alles und schaue nicht nach rechts, nach links. Das ist auch Ich-Haftigkeit. Aber das andere Extrem ist es genauso. Und auch diese Haltung, in so einer Opferrolle zu sein, dann bin ich ja nicht aktiv. Ne? Dann kommt Tapas. Tapas-Disziplin heißt genau, da auszusteigen und zu handeln, aktiv zu werden und zu schauen, so, was ist jetzt und wer bin ich und was kann ich tun für mich erstmal, um Energie zu bekommen, aber auch für das Allgemeine. Egoismus, Ich-Haftigkeit, Identifikation steht da auch noch, sich identifizieren. Also das sind alles die Dinge, die uns zum Leiden bringen. Wir identifizieren uns auch mit dem Körper, ne? Groß, klein, dick, dünn, schön und so weiter. Und ganz oft gefallen sich Menschen irgendwie nicht so und wollen etwas anders haben. Ne? Und das führt dann ins Leid hinein. Also ein ganz großes Leid sogar. Gibt es ja viele, denke ich jetzt gerade so an Essstörungen. Ne? Also wo das wirklich ganz, ganz heftig gestört ist, dieses Bild, so wie jemand zu sein hat. Das ist da ein ganz schönes Beispiel dafür, mit Identifikation auch mit dem Körper. Das geht so weit, dass die Menschen ja gar kein reales, kein gesundes körperliches Gefühl mehr haben, ne? Und schon so dünn sind, dass sie an den Tropf gehängt werden müssen, um dass das Leben gerettet wird. Und die haben immer noch das Gefühl, sie sind zu dick.
Das ist sehen so eine, sich dann auch wirklich im Spiegel dicker.
Ja, das ist eine Körperschemastörung, nennt man das. Und das ist halt das Extrem davon. Aber wie das überhaupt in unserer Gesellschaft so kommt, ist schon so, ne, dass wir so einen Körperkult haben. Ich kann mich noch erinnern, als ich Teenager war, gab es diese Twiggy. Das war so ein Model, die war so. Und die war das Vorbild. Und jetzt ist es ja ein bisschen anders, Gott sei Dank. Jetzt gibt es ja schon mal Schauspieler, die auch ein bisschen fülliger sind. Und das wird normaler. Ne? Aber damals war das irgendwie so. Und in vielen Bereichen ist das jetzt auch noch so. Und das führt aber Menschen manchmal in sowas rein, das ist sowas ganz Übersteigertes mit dem Körper identifizieren. Und er darf nur so und so viel Gramm wiegen. Ne? Da wird dann schon in Gramm geguckt, statt in Pfund oder in Kilo. Und das ist dann, also das ist ein Extrem. Aber wir alle sind ja auch irgendwo so ein bisschen eitel und gucken nach dem Körper, identifizieren uns mit dem Körper. Aber wenn wir uns zu sehr damit identifizieren und auch vor allem in dem Zusammenhang vergessen, dieser Körper ist sterblich. Ne, es ist ganz normal, dass wir auch, wenn wir älter werden, Krankheiten bekommen. Das gehört einfach dazu. Und dann können wir auch noch so viel Yoga üben. Das macht den Körper rein, das macht den Körper und Geist durchlässiger. Das spielt ja auch alles zusammen. Und wir können mit den Dingen in der Welt, den Erscheinungen anders und besser umgehen. Das ist das Ziel der ganzen Yoga-Praxis, bewusster in der Welt zu sein. Und wenn wir uns aber zu sehr mit dem Körper irgendwie identifizieren, welche Asanas, welchen Fuß kriege ich jetzt schon in den Nacken, ich denke gerade an das Yoga Nidrasana, also Dinge, die ich wegen meiner kurzen Arme und Beine sowieso nie hingekriegt habe, auch vor 25 Jahren nicht, dann sind wir ja nur am Leiden. Ne? So, also auch das gibt es ja, dass man dann sich da so sehr reingeht und denkt, man muss jetzt dieses können und jenes können und der Körper soll perfekt sein oder mindestens immer gesund, wenn man schon Yoga übt so lange. Ne? So. Ja, aber auch das ist ja nicht so. Das ist ja auch eine Illusion, dass man immer gesund bleibt, aber es gibt schon manchmal, dass Menschen, ja, und ich praktiziere doch und ich ernähre mich gesund, vegetarisch und vielleicht sogar noch vegan und jetzt kriege ich trotzdem eine Erkältung. Und eine Erkältung geht ja dann noch. Oder ich kriege noch Schlimmeres. Vor kurzem war eine Yogalehrerin hier, die hat jetzt zwei neue Hüftgelenke bekommen. Gut, die geht jetzt auf die 70 zu. Aber da habe ich mich dann gefreut, dass die war ganz munter. Ich sage, das ist so toll, was die heute alles können. Und die hat keine Schmerzen, keine Probleme. Und aber sie hat anscheinend auch nicht die Illusion gehabt, es klang jetzt nicht so, ne, dass sie irgendwie vor allem geschützt ist, wenn sie Yoga übt. Also die übt ja auch schon so um die 20 Jahre. So, also nicht zu sehr mit dem Körper identifizieren, aber wir identifizieren uns auch mit unseren Emotionen. Das hört man auch an der Sprache. Wir sagen ja, ich bin traurig, dann bin ich. Ne? Dann bin ich nicht nur traurig, dann bin ich die Trauer. Dann bin ich da drin, dann zerfließe ich da drin. Oder ich bin froh. Oder ich bin wütend. Ich bin ärgerlich, ich bin wütend. Und die Empfehlung ist ja, sich nicht damit zu identifizieren, sondern mehr und mehr dahin zu kommen, so das neutral zu beobachten, ne? Und sich bewusst zu machen, das führt mich ins Leid, wenn ich mich damit identifiziere, wenn ich denke, so ich bin die Trauer, ich bin der Schmerz. Klar, das bin ich in dem Moment auch, aber das ist eine Erscheinung, die auch wieder vergeht. Das ist nicht die Wahrheit oder das ist nicht die einzige Wahrheit. Das ist das, was ich jetzt gerade spüre und erlebe, aber ich bin nicht die Trauer und ich bin auch nicht der Schmerz, aber ich bin auch nicht die Freude. Tief im Innern schon, Ananda, im Sinne von Liebe und vom höchsten Bewusstsein. Aber die Freude, die kommt und geht, der Spaß, den wir so gerne haben, damit, das bringt uns eben in das Leid hinein.
Und dann Raga und Vesha, mögen, Wunsch, Wünsche haben, etwas mögen oder nicht mögen, also die Wertung. Das ist das, was wir auch in der psychologischen Yoga-Therapie immer wieder üben. Also so Übungen zu machen, auch Zweierübungen, Sprechübungen, wo man sich gegenseitig hört und was sagt, ohne etwas zu bewerten oder jemand anders beobachtet, ohne zu bewerten. Und das ist gar nicht so einfach. Und bei den Übungen, die wir da so machen, sehe ich immer wieder, wie schwer das für Menschen ist. Mal etwas zu beschreiben, ohne eine Wertung reinzubringen, das geht fast gar nicht. Da kann man nur im Äußeren bleiben. Ne? Aber es geht. Aber es ist schön zu sehen, also interessant zu sehen, wie schwer uns das allen, ich sage da jetzt einfach mal uns, weil ich glaube, das ist allgemein schwer, ne? Diese nicht ständig zu werten. Raga und Vesha. Abhinivesha heißt anhaften, im engeren Sinne heißt es Furcht vor dem Tod und Angst in jeder Form. Also das sind die Kleshas, das ist das, was uns ins Leid hineinführt. Und Avidya ist die Ursache von allen darauf folgenden Kleshas. Ne, wenn wir also wüssten, wenn uns immer bewusst wäre, dass wir das höhere Selbst sind, dass wir im tiefsten Innern diese Quelle sind göttliche Liebe, reines Bewusstsein und das in uns angelegt ist, dann müssten wir, ja, dann würden diese anderen Identifizierungen und diese Wertungen, das müssten wir dann nicht tun. Dann wären wir mehr im Hier und Jetzt und einfach nur im reinen Sein. Durch Avidya-Unwissenheit hält man das Vergängliche, Unreine, Leidvolle, das Nicht-Selbst fälschlicherweise für das Ewige, Reine, Freudvolle, das Selbst. Das habe ich ja eben auch schon so ein bisschen beschrieben, dass das eben diese Unwissenheit damit gemeint ist, dass wir denken, ja, der Körper, die Gedanken, die Psyche, unser Intellekt, wir identifizieren uns eher damit als mit dem höheren Selbst.
Kann ich nur was fragen?
Ja, klar.
Ich finde, das ist ja auf der einen Seite auch sehr menschlich, sich zu identifizieren, weil das ist, sind die Dinge, zu denen man einen Zugang hat. Das höhere Selbst ist erstmal für mich nur eine Vorstellung, ein Konstrukt, zu dem ich aber wenig Zugang habe. Ich kann es nur annehmen, dass es existiert. Und hättest du einen Vorschlag oder hättet ihr einen Vorschlag, also wie es möglich ist, so einen erfahrbaren Zugang dazu zu bekommen?
Ja, und das ist die Meditation. Und ich komme jetzt wieder auf die psychologische Yoga-Therapie. Auch da machen wir manchmal Übungen und habe ich schon Menschen gehört, die wirklich Erfahrungen machen, sich gegenüber sitzen und wenn sie einen anderen beobachten und sich ganz auf die andere Person einstimmen, dass da einfach das Herz aufgeht und man kommt in ein anderes Empfinden hinein und hat ein Gefühl von nicht wirklich nur menschlicher Nähe, sondern von einer Verbindung. Also das sind schon subtilere Dinge, die man wahrnehmen kann. Oder auch wenn ich mich damit befasse, das war jetzt auch in den vorigen Kapiteln, hat er ja Dinge vorgeschlagen, sich auch auf, um diese Hindernisse zu überwinden, auf irgendeine Wahrheit zu konzentrieren. Und das könnte sein, fällt mir halt zu Herzen wieder ein, das könnte sein, die Liebe. Und ich kann mich dabei aufs Herzchakra konzentrieren, aber auch im Kontakt kann ich das machen. Und dann wird es eine Erfahrung. Oder in der tiefen Meditation oder in der Meditation, wir setzen uns hin, kommen in die Stille und ab und zu mal, das nehme ich an, das hattest du auch schon, dass du mal in die Stille eingetaucht bist, dann kommen plötzlich subtilere Wahrnehmungen. Dann kennst du das?
ich bin ein sehr kritischer Mensch. Sehr.
Ja, aber das ist ja eine Erfahrung. Ne?
Ja.
Das ist eine Erfahrung. Du
möchtest dann auch nicht werten.
Ja, genau. Aber es ist eine Erfahrung. Das brauchst du nicht zu werten, sondern du hast ja nach einem Zugang gefragt und einer Erfahrung. Und das sind letztendlich, ist es tatsächlich immer wieder über die Meditation, dass wir mehr in das Innere eintauchen und höhere oder tiefere, wie wir es nennen wollen, subtilere Erfahrungen machen können und in Kontakt kommen mit diesem höheren Selbst, mit Atman, mit dem Göttlichen oder du kannst auch sagen, mit deiner eigenen mystischen Kraft in dir.
Kann man das auch so als die Stimme des Herzens bezeichnen? Der Verstand, der da immer so zwischenredet, so plappert oder so ein bisschen?
Ich weiß jetzt nicht, wie du das meinst. Sie hat jetzt nach einem Zugang gefragt zu etwas Höherem. Genau.
Genau, und ich glaube, manchmal, wenn man nach dem Herzen geht, dass das stimmt. Und diese Zweifel und diese ganzen Sachen, also das, was automatisch so einem das Herz sagt, welcher Weg richtig ist. Dass das vielleicht die Verbindung ist.
Manchmal,
wenn man da auch
so
Zeichen
das, ja,
sieht oder irgendwelche Sachen passen, so, ja, weiß ich nicht. Ob man das verstehen kann.
Das nennt man Intuition, wenn es dann wirklich stimmt. Aber auch da, ja, kann ich das jetzt nicht so pauschal sagen. Ne? Manchmal kommt aus dem Inneren heraus was, aus dem Unterbewusstsein, und es stimmt, es ist so. Es kommt vom Herzen oder aus dem Bauch, wo auch immer. Wir sprechen ja so mit so einer Körpersprache. Aber danach, ja, das ist auch eine Erfahrung.
Eine Verbindung vom höheren Selbst.
Ja,
wenn man jetzt,
ja,
zum Beispiel,
ist ja auch so, kann sein. Ne? Also auch da gibt es, es ist ja nicht so einfach, ne? Das ist ja irgendwie ziemlich komplex. Ne? Und es gibt da ja auch verschiedene Abstufungen. Ne? Wir können sagen, das ist Intuition. Und Intuition heißt, es ist eine klare, direkte Wahrnehmung mit einer Botschaft, also ne, eine klare, direkte Wahrnehmung, und du weißt jetzt ganz genau, so ist es und nicht anders. Und wenn es dann tatsächlich auch stimmt, dann war es intuitives Wissen, was entweder aus deinem Unterbewusstsein kommt, und da sind ja auch viele Erfahrungen abgespeichert, oder auch eine höhere Intuition sein kann vom höheren Selbst. Und letztendlich ist es dann nicht wichtig, wenn es wirklich eine Intuition war, ob es jetzt aus deinem Unterbewusstsein kommt und deinen Lebenserfahrungen oder aus dem höheren Selbst heraus.
Ja, man sagt aber auch, es gibt sowas wie ein Menschheitsgedächtnis, womit alle verbunden sind. Und dass das vielleicht dann auch mit dem Herzen verbunden ist. Das Herz ist ja auch der Sitz der Seele. So, und ich dachte, so habe ich das für mich einfach.
Ja,
so,
ich würde
das dann in der Meditation
festlegen wollen, dass das Herz der Sitz der Seele ist. So, wir haben im Yoga, gibt es ja dieses Konzept, ne, von den verschiedenen Chakren, ja, und da sagt man schon, vom Herzen an, die Chakren sind die höheren Chakren, wo dann die Verbindung zum Göttlichen da ist. Und natürlich kannst du das über das Herzzentrum, Herzchakra auch haben, übers Herz. Ja.
Ja,
ist halt für jeden.
Nicht so festlegen. Vielleicht hat da jeder auch ein anderes Konzept für sich selbst.
Gut, aber wir sprechen ja jetzt vom Yoga, vom Raja Yoga. Das ist ja ein Konzept, und das ist nicht nur, das ist halt die Lehre und auch die Philosophie, die vor ein paar tausend Jahren uns der Patanjali hinterlassen hat. Und klar, ich hake da auch immer mit dem Identifizieren, Nicht-Identifizieren, aber wenn ich dann jetzt umschlage, da kommen wir gleich nochmal auf die Identifikation vielleicht zurück. Der beschreibt jetzt hier noch Asmita, Egoismus und Raga. Mögen ist das, was am Vergnügen haftet. Also was immer Vergnügen haben will, wenn wir irgendwas nicht loslassen können. Ganz klar, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Wenn wir irgendwas festhalten wollen, dann kann uns das ins Leid führen. Aber auch wenn wir etwas nicht wahrhaben wollen, das Schmerzhafte, das haben wir ja lieber weg. Oder auch Eigenschaften, die irgendwie nicht angenehm sind, oder Ereignisse können wir nicht immer so annehmen, wie sie sind. Also da führt uns immer wieder diese Wertung in das Leid hinein. Und ich renne jetzt mal ein bisschen durch, dass ich nachher zu dieser Identifikation wiederkomme. Wir haben nur noch 5 Minuten. Und Furcht vor dem Tod ist der fortgesetzte Wunsch zu leben, von dem sogar der Weise beherrscht wird. Das ist dann ganz tröstlich, ne? Dass wir Menschen, es scheint wohl so ein Überlebenstrieb zu sein, ne? Dass wir immer weiterleben wollen. Ist ja auch gut, tun wir ja dann auch, solange wir noch nicht selbstverwirklicht sind. Und ich finde dann das für mich noch so einen ganz wichtigen Satz, die subtilen Formen der schmerztragenden Leiden, also vorher dieser Kleshas, können durch das Zurückführen auf ihren Ursprung vermieden werden. Aber wie mache ich das denn jetzt? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und da sitze ich natürlich hier und empfehle wieder, wenn ihr das alleine nicht hinkriegt, kommt zu uns in die psychologische Yoga-Therapie, weil die Schmerzhaftes, wir können nicht immer alleine die Ursachen rausfinden. Manchmal ist auch in dieser Welt gar keine Ursache mehr zu finden. Ne? Manchmal liegt etwas ganz viel noch weiter zurück. Aber vieles, was wir jetzt machen, was ich aus der Gestalttherapie, ich bin ja so ganz freudig Gestalttherapeutin auch, mit Yoga in Verbindung, weil für mich ist das Selbststudium. Und da tun wir manchmal tatsächlich solche Dinge und identifizieren uns ganz bewusst mit etwas. Aber nicht, um da drin stecken zu bleiben, sondern um sich etwas bewusst zu werden, bewusster zu werden über etwas. Über zum Beispiel verschiedene innere Anteile. Dann kann man sich mit dem einen Teil identifizieren, der etwas mag. Kann man sich mit dem anderen Teil identifizieren, der es nicht mag, vielleicht um Entscheidungen rauszufinden. Aber auch, um, wenn es jetzt hier auf die Ursachen, etwas zur Ursache zurückzuführen geht. Manchmal kommen, mir fällt das so gerade ein, also Menschen kommen manchmal mit einem ganz diffusen Gefühl, ihnen geht es nicht gut und alle möglichen Gedanken gehen durch den Kopf. Es ist aber nicht klar, was ist das jetzt und was ist mit mir los? Und sie sind sehr im Kopf und reden und reden und reden und die Zeit ist sehr, wir haben ja so eine schnelllebige Zeit und Menschen haben viel zu bewältigen und sind dann manchmal, ich sag mal, wie ein Hamster im Rad am Rennen und kommen überhaupt nicht bei sich selbst an und bei dem, was wirklich ist, geschweige denn bei dem auch noch die Ursache rauszufinden. Und das sind manchmal so simple Techniken, auch sich mit etwas zu identifizieren, oder nochmal zu spüren, dann ganz, ganz hilfreich. Und wir gehen da in der Therapie, genauso wie im Yoga, kommt das wieder zusammen, darüber ja, den Atem sich bewusst zu machen. Und wenn jemand anfängt zu erzählen, wo spürst du das denn? Ne? Wenn jemand so ein diffuses Gefühl beschreibt, dann probiere ich, die Menschen in den Körper zu bringen. Also auch ohne Asana, dann erstmal zu spüren, ja, wo spürst du das? Wie fühlt sich das an? Dann kann man dem, das hat manchmal eine Form oder eine, zum Beispiel kann etwas stechend sein oder wie ein Kasten auf der Brust liegen oder eine Faust, die in den Magen boxt oder eine Schlinge, die um den Hals geht und so weiter. Und so über das Erfragen und sich bewusst werden, auch im Körper, kommen wir dann manchmal dahin, dass Menschen zu ihren Gefühlen kommen, die dahinter stecken. Erstmal ist das alles so ganz diffus und es ist noch nicht mal klar, dass da irgendeine Unsicherheit ist, eine Angst oder dass eine Trauer da ist oder Wut. Plötzlich kommt dann auch Wut zum Vorschein, starke Gefühle, die eben durch das viele Denken und Analysieren und denk schon. Ich glaube schon, dass das dann durch das Denken, durch das Kopflastige geht die Klarheit verloren, ne, was das überhaupt ist. Und durch das wieder in den Körper holen, das Fühlen und das Zusammenbringen mit dem Atem, auch dabei zu atmen, was wir im Yoga ja auch haben, der Atem ist ja ganz wichtig, der bringt Körper und Geist zusammen, da kommen Menschen manchmal dauert es länger, manchmal aber auch innerhalb von wenigen Minuten plötzlich dahin zu einem Gefühl, was da ist. Und dann von dem Gefühl ausgehend, da ist natürlich auch eine Geschichte, da ist ein Ereignis. Und entweder ist es halt gerade im Hier und Jetzt und manchmal liegt es aber auch weiter zurück. Und manchmal, ja, kommt man dann eben auch an Dinge, an Ursprünge, an das Ursprüngliche ran, ne, was das ausgelöst hat. Eine Situation in der Kindheit oder muss auch nicht so weit zurückliegen, aber irgendetwas, was einfach noch nicht verdaut ist, was jemand jetzt aber alleine nicht unbedingt rausgefunden hätte. Ne? Oder aber ein schönes Beispiel für die Identifizierung ist auch noch, man kann sich mit einem, zum Beispiel mit einem Körpersymptom identifizieren. Und dann stelle ich natürlich ganz gezielt Fragen. Ne? Also wir haben ja dann so eine Arbeit, Kissen oder Stuhlarbeit, das ist ein Kissen. Das Kissen ist das Symptom. Und ich frage dann wirklich, ich erstmal als Therapeutin, wie siehst du aus, wie alt bist du, wo kommst du her, was willst du hier? Ne? Was machst du da? Und das ist so spannend zu sehen, was dabei manchmal rauskommt, weil das läuft mehr über das Unterbewusstsein. Ne? Da ist der Kopf, wenn man sich wirklich drauf einlässt, kommen da aus dem Unterbewusstsein Lösungen und wirklich Lösungen und erstmal Bewusstsein, was überhaupt ist, was das soll, ne? Was der Schmerz da macht, warum der da ist. Das finde ich immer wieder ganz faszinierend. Und das geht über Identifikation erstmal mit dem Schmerz, mit dem Körpersymptom, mit irgendeinem Körpersymptom, egal welches. Das schließt natürlich, darf man da nicht denken, so, jetzt mache ich das mal und dann sind alle meine körperlichen Gebrechen weg. So ja nicht, aber das kann unterstützen, das kann einen Heilungsprozess unterstützen. Ne? Wenn da so ein Aha-Erlebnis ist, dann löst sich oft auch etwas und kann was heilen und integriert werden. Und da ist es eben umgekehrt. Ne, dann nutzen wir die Identifikation damit, aber ganz bewusst und ganz gezielt, ne? Und nicht unbewusst. Und der Patanjali, nämlich, anspricht ja hier von diesem unbewussten Identifizieren. Ne, deswegen sagt er auch, Selbststudium ist wichtig, Svadhyaya und Hingabe zu Gott.
Ist dann damit gemeint, dass man sich voll auf den Schmerz konzentriert? Oder wie kann man das nachvollziehen?
Nein, das ist so, als hättest du einen Freund eingeladen oder einen